Ja, wir haben ja schon ein Muster gehört von dieser Gemeinde in Korinth, wie das so zu und her ging. Das war wirklich eine schwierige Gemeinde, vor allem im Umgang miteinander, auch der ganze Personenkult. Und Paulus schreibt, wir sind ja hier im Kapitel 4 wieder ein Ausschnitt, Geschwister, wenn ich jetzt so viel und mit immer neuen Vergleichen von mir und Apollos gesprochen habe, geschah das in eurem Interesse. An unserem Beispiel wollte ich euch zeigen, was es bedeutet, die Grenzen nicht zu überschreiten, die uns durch die Schrift gesetzt sind. Keiner von uns darf den einen von uns auf Kosten des anderen hervorheben und sich damit auch noch wichtig machen. Paulus schreibt hier von sich, er hat ja die Gemeinde gegründet und Apollos, das war ein sehr begabter Lehrer mit jüdischem Hintergrund, der die Schriften des Alten Testaments sehr gut kannte, aber Jesus kennengelernt hat und ein sehr guter Lehrer war. Und die Korinther haben sich ja da unter anderem gestritten, wer da wem etwas näher steht, recht schwierig. Aber es ist faszinierend, wie Paulus mit dieser Situation umgeht. Das ist ein wunderbares Prinzip, das Paulus hier sagt. Wir sollen nicht über das hinausgehen, was die Schrift sagt. Was heißt das konkret? Konkret zum Beispiel, hier geht es ja um Leiterpersonen. In der Bibel steht ganz klar, unterordnet euch euren geistlichen Leitern. Das steht ganz klar. Aber steht nirgends etwas vom Personenkult, dass man die in den Himmel hin erheben soll. Und das ist eben so weit gehen, wie die Bibel sagt, aber nicht darüber hinaus. Oder es gibt auch noch andere Bereiche, das ist vielleicht ein kleiner Exkurs, über die Bibel hinausgehen. Das, im Galaterbrief hat Paulus das auch ziemlich thematisiert. Die Galater, die sind im Reglementieren über die Bibel hinausgegangen. Da wurde ganz viel verboten, was man für Tage beachten soll. Und verschiedene Dinge wurde in der Galatergemeinde noch dazu reglementiert. Das war ja wie zur Zeit von Jesus. Die damaligen Schriftgelehrten, die haben ja immer wieder Gesetze aufgestellt, um das Gesetz herum, um es noch genauer zu nehmen. Das sind ja immer die Menschen, die es möglichst richtig machen wollen, die genau Gottes Wort ganz ernst nehmen wollen, die reglementieren noch mehr. Und das tönt dann so gut, oder? Da ist noch Zucht und Ordnung. Aber Paulus sagt klar, nicht über das hinausgehen, was die Bibel sagt. Auch nicht darunter. Jesus hat gesagt, einer ist euer Meister. Ihr alle seid Brüder. Ja, es passiert viel schneller, als wir meinen, dass wir über die Bibel hinausgehen. Vielleicht, weil wir es uns einfach von der Tradition her so gewöhnt sind. Hier geht es eben um diese Überheblichkeit der Korinther. Was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selber zu verdanken? Es ist spannend, Paulus geht gleich vor, wie oft Jesus vorgegangen ist. Er stellt Fragen. Er kommt nicht direkt mit, das macht ihr falsch, das macht ihr falsch, sondern er stellt zuerst Fragen. Warum eigentlich? Warum machst du das so? Er bringt sie selber ins Überlegen. Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Überleg mal, was hast du alles? Vielleicht bist du extrem weise und sehr gebildet. Ja, das habe ich mir alles selber gelernt. Ja, ja. Und wer hat deine Hirnwindungen gemacht, dass das dort haften bleibt? Ist es wirklich alles so selber erarbeitet? Oder wer sehr tüchtig ist, sagen, ja, ich hab das gelernt. Gelernt ist gelernt, von nichts kommt nichts. Ja, ja, wer hat dir die Koordination der Muskeln
und der Sehnen eingerichtet, dass du so tüchtig sein kannst. Wer hat das gemacht? Ist das wirklich alles so selber gemacht? Deine Begabungen, die du hast, deine Kraft, die du hast. Wer ist schuld, dass du so gut bist? Natürlich sind wir auch beteiligt. Aber letztendlich ist doch alles ein Geschenk Gottes. Unser ganzer Leib, unsere ganze Fähigkeiten, alles. Warum sollten wir uns überheben? Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann etwas besser als der andere, dann habe ich überhaupt keinen Grund, mich besser zu fühlen. Dann bin ich einfach vielleicht in einem Bereich mehr beschenkt. Aber das ist reine Gnade. Und der andere ist in anderen Bereichen mehr beschenkt. Das ist auch gut. Warum? Warum tust du, was du tust? Ich stelle auch mal ein paar Fragen. Warum schimpfst du ständig über andere? Warum hast du das nötig? Warum regst du dich ständig auf über das Verhalten anderer? Warum versuchst du dich ständig selber ins Zentrum zu stellen? Warum bist du eigentlich so unzufrieden mit der ganzen Situation, in der du stehst? Was bringt dich dazu, ständig Fehler zu sehen? Ja, wir könnten da viele Fragen stellen, aber es ist eben gut, Fragen zu stellen, überleg mal. Aber jetzt setzt Paulus der Gemeinde einen Spiegel vor. Er sagt ihnen, aber ja, ihr seid ja schon satt. Ihr seid ja schon reich. Ihr sitzt bereits auf dem Thron. Und das alles, ohne dass wir daran Anteil hätten. Mal dieser Teil. Eigentlich ist das ja ein Widerspruch, wenn jemand schon satt ist und auf der anderen Seite immer noch sich brüsten muss. Ja, wer eigentlich beschenkt ist, hätte es nicht nötig, sich gegen andere zu brüsten. Ach ja, es gibt eben zweierlei. Es gibt ein gutes innerlich reich sein und satt sein. Wir lesen das am Ende des Lebens von David steht, und David starb in gutem Alter, satt an Leben, Reichtum und Ehre. Und sein Sohn Salomo wurde König an seiner Stadt. Das ist eine gute Art von satt, gesättigt, zufrieden, beschenkt, reich. Aber es gibt eben auch die andere Seite. In Offenbarung 3,17 das Wort Jesu an Laodicea. Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts. Und weißt nicht, dass du elend bist, jämmerlich, arm, blind und bloß. Das ist dann eben die eingebildete Weisheit. Ich habe alles im Sack, ich habe es im Griff. Ich bin schon am Ziel. Paulus sagt dann, was gäbe ich darum, ihr würdet tatsächlich schon regieren. Dann wären wir auch wir jetzt am Ziel und würden zusammen mit euch herrschen. Ja, das mit dem Herrschen, gell? Das Gefühl, wir sind schon die großen Sieger. Das ist dann fast wie im Stadion beim Cupfinal, wo die ganze Menge brüllt, we are the champion. Und in der christlichen Szene tönt es ja zum Teil auch ähnlich. Wenn man da den Sieg proklamiert und im Siegestaumel leben will, naja. Die Korinther sind offenbar schon die Herren. Und Paulus sagt, was gäbe ich dafür, wir würden herrschen. Das ist aber noch Zukunftsmusik. Nein, solange wir auf dieser Erde sind, ist eben nicht herrschen angesagt. Ja, wir werden einmal mit Jesus herrschen. Halleluja! Da hat Jesus so viel zu uns gesagt, auch in der Bibel steht so viel, dass wir einmal mit ihm herrschen werden. Wir werden ihn sehen, wir werden ihm gleich sein, wie er ist. Wir werden keine offenen Fragen mehr haben. Es ist uns zugesagt. Und ich denke, es ist gut, wenn wir das uns immer wieder bewusst werden. Ich habe heute Morgen noch kurz die Siegerehrung angeschaut vom American Open. Und das muss schon was sein. Diese 19-jährige Frau hat zum ersten Mal einen Grand Slam gewonnen und das ganze Stadion tobt und sie hält den Pokal. Wow, das werden wir mal erleben, wenn wir bei Jesus sind. So ähnlich. Wow, Und da dürfen wir schon auch Lieder singen, die uns etwas in diese Sphären hinein versetzen. Aber das ist eben Zukunftsmusik. Und es ist real, nur noch nicht ganz gegenwärtig. Noch haben wir unsere beiden Füße auf dieser Welt. Noch hat unser Leib ein Verfalldatum. Noch stehen wir im Spannungsfeld von Gut und Böse, das uns selber, das wir nicht einfach nur abschütteln können. Noch haben wir viele Zweifel und können nicht beweisen. Wir können unserer Umgebung nicht beweisen, dass wir das Richtige glauben. Aber das wird dann einmal anders sein, wenn wir bei Jesus sind. Dann werden wir alles sehen und die anderen werden es auch sehen. Das ist so, aber noch leiden wir an dieser Spannung. Paulus, auch er lebt in dieser Spannung. Er weiß, was er in Jesus hat. Er hatte eine umwerfende Begegnung mit seinem Herrn und Erlöser. Diese Gewissheit des ewigen Lebens, dieser große Auftrag, den Jesus ihm gegeben hat für die Weltmission, der Lohn im Himmel, die enorme Einsicht des Paulus. Der Paulus, wir kennen ihn ja als den ganz großen Missionaren des ersten Jahrhunderts. Er hat so viel erlebt, er hat so viele Gemeinden, ganze Landstriche hat er für Jesus gewonnen. Das ist gewaltig. Er schrieb ja seinen Korintherbrief von Ephesus aus und hört mal, was da steht. Da steht, dass er zuerst bei den Juden gepredigt hat und dann haben die gelästert und dann ist er in die Schule des Tyrannus gegangen, ist zu den Griechen gegangen und das geschah 2 Jahre lang, sodass alle, die in der Provinz Asien wohnten, das Wort des Herrn hörten, Juden und Griechen. Das ist so gewaltig. Alle in der Provinz Asien haben von Ephesus aus das Wort Gottes gehört. Da könnte er doch in einen riesen Siegestaumel kommen, sagen, wow. Und dann steht noch, und Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hände der Apostel, so hielten sie auch die Schweißtücher und andere Tücher, die er auf seiner Haut getragen hatte, über die Kranken und die Krankheit wichen von ihnen und die bösen Geister fuhren aus. Wow, da könnte doch Paulus jetzt sagen, wir sind am Siegen, wir sitzen auf dem Thron, wir herrschen, wir erleben die großen Siege, aber es tönt nicht ganz so. Ah, das waren noch diese Belegstellen, genau. In Wirklichkeit aber, so scheint mir, hat Gott uns Aposteln einen Platz zugewiesen, wie er erniedrigender nicht sein könnte. Es ist, als wären wir zum Tod in der Arena verurteilt. Ein Schauspiel für die ganze sichtbare und unsichtbare Welt sind wir geworden. Für Engel und Menschen. Wir gelten als dumm und ungebildet, weil wir uns zu Christus halten. Ihr dagegen steht durch euren Glauben an Christus als kluge und vernünftige Leute da. Wir sind schwach, aber ihr seid stark. Euch ehrt man, während man uns verachtet. Und ich lese noch weiter. Bis zu diesem Augenblick leiden wir Hunger und Durst. Wir haben nicht genug anzuziehen. Wir werden geschlagen und misshandelt. Nirgends haben wir ein Zuhause. Wir leisten harte körperliche Arbeit, um selbst für unseren Unterhalt aufzukommen. Man verflucht uns, aber wir segnen. Man verfolgt uns, aber wir geben nicht auf. Auf Beleidigungen reagieren wir mit freundlichen Worten. Die Welt behandelt uns, als wären wir Abfall. Wir sind der Abschaum der Gesellschaft und daran hat sich bis heute nichts geändert. Ah, nicht so viel von Siegestaumel. Wir sind noch auf dieser Welt. Wir sind noch im Spannungsfeld. Und Paulus hat sehr viel erlebt. Er hat extreme Wunder erlebt. Aber dieses Leiden durch den Dienst für Jesus und durch dass er sich auf Menschen eingelassen hat, und das hat ihn geformt. Lest mal, was da steht. Man verflucht uns, wir aber segnen. Man verfolgt uns, wir aber geben nicht auf. Auf Beleidigungen reagieren wir mit freundlichen Worten. Das ist eine andere Form von Herrschen. Da herrscht einer. Ja, da herrscht einer. Über was? Über seine eigenen Emotionen, Gefühle. Da kann einer sich selber beherrschen. Und ich denke, um diese Herrschaft geht es. Ja, wir sollen herrschen. Wir sollen herrschen. Aber nicht andere beherrschen, sondern uns selber. Da fängt es eigentlich an. Naja, und wie lernen wir das jetzt? Wie lernen wir solche Charakterzüge unser eigen zu nennen? Wie können wir das lernen? Ich denke, die beste Therapie ist, Kinder zu bekommen. Das wissen alle, die Kinder haben, oder? Da ist man einfach hineingeworfen. Und es braucht manchmal Nerven. Und dieses Gequengel. Und alles, was da abgeht. Und wenn sie dann größer werden und man dann aushalten muss, was sie alles für Ideen haben. Und manchmal auch ganz schwierige Dinge aushalten muss. Mensch, da muss man sich lernen, sich zu beherrschen, weil man ja nicht einfach immer seine Gefühle ausleben und reinschlagen kann und darf. Ist auch nicht richtig. Ja, aber ich hatte dieses Privileg nicht. Wie können wir lernen? Solche Charakterzüge. Eben. Eltern sein und wirklich gute Eltern sein, das lernt man. Da lernt man es fast automatisch. Weil da ist man einfach hineingeschmissen. Und es ist ja schön, Kinder zu haben. Wir hätten auch gerne Kinder gehabt. Gott hat es jetzt einfach anders gewollt. Aber es ist ja nicht nur ein Honiglecken. Ja, wie können wir es lernen? Ich denke, indem wir uns einfach hineingeben. Ich habe letzte Woche wieder mal so eine etwas schwierige Situation erlebt in meinem Hauswartjob. Da hat es Probleme gegeben, weil vom ganzen Quartier die Kinder in einem Wohnblock im Keller Verstecken gespielt haben und dann hat es geheißen, jetzt muss diese Kellertür abgeschlossen werden und die einen Personen haben dann abgeschlossen und der andere hat gesagt, das wird nicht abgeschlossen, da ich will meine Freiheit und die einen haben dann doch abgeschlossen, der andere hat dann so ein Blech in den Türrahmen hineingeschraubt, dass man nicht mehr abschließen kann. Und ich habe das am Freitag angetroffen, ich könnte ja sagen, das geht mich nichts an, schaut selber. Das wäre die einfachste Lösung, oder? Aber ich bin an beiden Türen, und ich sage euch, das kostet mich alles. Das kostet mich alles. Aber es prägt meinen Charakter. Was einen nicht umbringt, macht einen stärker. Wie können wir solche Charakterzüge lernen? Ja, gib dich einfach hinein. Am besten sind Kinder. Auch geistliche Kinder. Es gibt viele in unserer Mitte, die machen das super. Die sind immer wieder für andere Menschen da. Die helfen. Die sind da. Die, wenn es Nöte gibt oder auch sonst, die springen umher. Ich denke immer im Maß nach den entsprechenden Kräften und tun so viel Gutes in der Umgebung. Das ist so super, wenn wir einfach für Menschen da sind, Menschen dienen. Das ist unser Auftrag. Und wenn dann die Menschen in einer Krise stecken, dann kommen dann schon die Fragen. Dann kann ich auf den Zug aufspringen und Antworten geben von der Bibel her. Aber wenn ich auf den Zug aufspringen will, da brauche ich ein Billett, oder? Sonst ist es nicht so gut. Und wenn ich auf den Zug der Fragen meiner Umgebung aufspringen will, dann brauche ich das Billett, das ich vorher den Menschen gedient habe, dass sie meine Liebe erfahren haben und dass ich mein Christsein spürbar ihnen vorgelebt habe. Und das sind manchmal schwierige Geschichten. Ich finde es schön, wenn Menschen Freundschaften schließen, auch mit Leuten, die man sich sonst nicht unbedingt als Freunde ausgesucht hätte. Wir haben auf unserer Gebetsliste wahrscheinlich fast so viele Menschen, die Jesus noch nicht kennen, wie solche, die ihn kennen. Weil es uns so ein Anliegen ist, dass Menschen Jesus finden. Aber ich bin kein Verkäufer, aber wir können einfach dienen und wir können leben und wir können so uns die Berechtigung holen, wenn die Menschen dann einmal in einer Krise sind, dann kann man lehren. Die Leute, die wollen ja auch nicht belehrt werden, einfach so. Das haben wir auch nicht gern. Aber wenn die Menschen Jesus in uns spüren, dann ist es etwas ganz anderes. Dann haben wir die Berechtigung. Und ich möchte euch herausfordern. Ich möchte euch etwas herausfordern. Die, die schon lange dabei sind, die sehr viel wissen, die Bibel gut kennen, viel gelernt haben. Hey Mensch, beginne es anzuwenden. Deine Berufung ist, geistliche Kinder zu zeugen. Menschen zu dienen und ihnen dann das Evangelium zu geben. Menschen in die Nachfolge rufen. Das ist das Allerbeste. Warum hast du denn das alles gelernt, das in der Bibel steht? Nur nicht zum dich perfektionieren, sondern um es weiterzugeben. Das ist die Idee, was ihr gelernt habt. Das gebt weiter an andere, die es wieder weitergeben können, sagt Paulus zu Timotheus. Und das ist das Prinzip der Bibel, dass wir für Menschen da sind, die Jesus noch brauchen. Vielleicht bist du noch relativ neu im Glauben, aber da muss ich gar nicht viel sagen. Das Spannende ist, die Menschen, die relativ neu im Glauben sind, die geben automatisch das Wenige, was sie wissen, geben sie einfach weiter und erzählen, was sie erlebt haben mit Jesus. Das läuft dann so natürlich und dann kommen Fragen und dann wachsen sie selber mit. Ich wachse am meisten, ich bin am meisten im Glauben gewachsen, weil ich Menschen Antworten geben musste aus der Bibel, weil ich herausgefordert war. Das hat mich ganz anders motiviert, die Bibel zu lesen. Weil ich gemerkt habe, jetzt brauche ich Antworten, das sind Fragen, jetzt brauche ich Antworten, wie ist das wirklich? Und das tut uns so gut. Ich weiß, in der Regel die meisten ziehen den Kopf ein oder spannen den Schirm auf, bis das Gewitter vorbei ist und dann geht's weiter wie bisher. Das ist wohl der Durchschnitt. Aber vielleicht ist es bei dir anders. Vielleicht denkst du, ja, ich möchte das. Ich möchte so ein Mensch werden wie Paulus. Ich möchte mein Leben so einsetzen, wie er es gemacht hat. Ich bin bereit, diesen Preis zu zahlen. Ich möchte einfach ab jetzt den Menschen in meiner Umgebung dienen, für sie beten. Und wie eine Katze vor dem Mausloch einfach warten, bis eine Gelegenheit da ist, wo ich das Evangelium weitergeben kann. Es ist dann nicht ganz gleich mit der Maus und mit meinem Gegenüber. Das stimmt, der Vergleich dann nicht. Und wenn du Angst hast, dass du die Motivation verlierst, dann komm doch am Donnerstag ins Gebet, weil das Ziel vom Gebet ist immer wieder, dass wir uns gegenseitig ermutigen, dran zu bleiben. Weil es ist, ich sage euch, es ist manchmal undankbar und mühsam. Aber wenn man mindestens 10 Freunde hat, 10 Menschen, denen man dient, ja, von diesen 10, irgendwann wird einer mal Fragen stellen, kann ich euch garantieren. Wir müssen einfach säen. Und in der Bibel steht, zu seiner Zeit wird dann auch die Ernte kommen. Amen. Tust du noch beten?